Als erstes, denke ich, sollten wir Terry Wey einmal vorstellen, der ein großes Projekt zusammen mit einem Kollegen, mit Ulfried Staber in der Jesuitenkirche vorhat. Das bekannteste wahrscheinlich, was Sie in der Jugend gemacht haben, Sie haben bei den drei Knaben in der Zauberflöte mitgesungen. Also müssen Sie, und das war in Wien, also müssen Sie auch ein Wiener Sängerknabe gewesen sein.
Genau, ja, ich war Wiener Sängerknabe von 95 bis 98. Geboren bin ich eigentlich in der Schweiz und dann sind wir tatsächlich wegen meines Wunsches, da zu den Wiener Sängerknaben zu gehen, als Achtjähriger nach Wien umgezogen.
Man kann es nachlesen, dass Ihre Eltern beide Oboisten waren, also sich schon in irgendeiner Form mit klassischer Musik beschäftigt haben. Das war dann wohl in Ihrem Elternhaus ganz normal. Aber wie kommt ein Achtjähriger, der in der Schweiz lebt, dazu, Wiener Sängerknabe zu werden? Wo hat's da Knall gemacht?
Naja, ich habe schon von Anfang an wahnsinnig viel und gerne gesungen, also auch schon als ganz kleines Kind wohl. Und dann habe ich irgendwann so mit 4,5 oder so, mein Vater hat auch als Musiklehrer, also an einem normalen Gymnasium unterrichtet, und da hat er zu Hause was vorbereitet für die Schule, ein Video, ein Opernvideo von Il Trovatore. Mhm. Und da bin ich dann irgendwie dazu, und meine Mutter fand das zwar nicht so einen geeigneten Stoff für einen Vierjährigen, aber mein Vater hat gemeint, dem wird eh langweilig, der geht dann eh weg. Aber dem wurde nicht langweilig und dann, das war es dann irgendwie so. Das ist auch so das Früheste, woran ich mich wirklich erinnern kann, wo ich das Gefühl hatte, das will ich machen, und das hat mich auch eigentlich nie wieder verlassen, dieser Wunsch.
Und dann mussten Sie von zu Hause weg, ins Internat nehme ich an in Wien, was ja vielleicht auch nicht für so einen ganz jungen Kerl so angenehmes Heimweh und so weiter, aber Ihr Wunsch, Sänger zu werden, war so stark, dass Sie dann richtig dabei geblieben sind.
Genau, ich fand das eigentlich sogar, also so am Anfang von der Schweiz aus betrachtet, alles sehr spannend mit diesem Internat und den vielen Reisen und so weiter. Natürlich war das dann der Anfang auch nicht so einfach, wenn man immer zu Hause gewohnt hat, dann ins Internat kommt. Aber mir hat es am Ende dann doch auch sehr viel Spaß gemacht. Also ich war dann schon auch so ein bisschen der Typ dafür, dem das nichts ausgemacht hat. So.
Die Wiener Sängerknaben bestehen aus 4 Chören. Sie waren im Chor, der nach Schubert, glaube ich, benannt worden ist, und waren dort auch Solosänger. Also die Karriere hat sich immer weiter abgezeichnet. Einmal haben Sie gesagt, Sie haben auch eine halbe amerikanische Wurzel in Ihrer Biografie. My voice is changing now, also muss in der Pubertät gewesen sein. And I hope to become a tenor. Tenor könnten Sie, aber Tenor ist nicht geworden.
Ja, es ist so halb geworden. Also ich sage mal, ich habe ja, als ich studiert habe, habe ich erstmal als Tenor begonnen nach dem Stimmbruch. Und ich habe das auch abgeschlossen, das Studium, also nur als Tenor, weil ich einfach nicht wusste, ich habe zwar schon parallel begonnen, Counter zu singen, aber ich war mir einfach nicht sicher am Anfang, ob ich das wirklich machen will, ob ich mich auch repertoiretechnisch so beschränken will. Da wusste ich halt noch nicht, dass das Repertoire als Counter mindestens genauso interessant und vielseitig ist. Das weiß ich mittlerweile. Aber der Tenortraum ist bei mir noch nicht so ganz gestorben. Also ich habe auch immer wieder damit herum experimentiert und habe auch hier am Theater in Heidelberg den Belmonte mal gesungen und so. Also ich könnte mir auch vorstellen, irgendwann nochmal dahin zurückzukehren.
Aber eine, man kann schon sagen, Weltkarriere machen Sie zurzeit eben mit Countertenor singen, kommen überall rum in den tollsten Opern, auch die tollsten Kostüme, die es da gibt. Natürlich das auch schön bei Barockmusik zu singen. Und Sie haben gesagt, dass Sie eine besondere Neigung zur Musik haben, die vor dem Barock komponiert worden ist, also zur Renaissance-Musik. Und da kommen wir jetzt allmählich auf das, was Sie beim Heidelberger Frühling auch machen werden. Renaissance wäre also, sagen wir mal grob, das 16. Jahrhundert. Gibt es da bestimmte Komponisten, die Ihnen nun ganz besonders Spaß machen, die zu singen?
Ja, das ist jetzt fast schwierig, weil was ich so faszinierend an der Renaissancezeit finde, ist, dass es gerade im 16. Jahrhundert oder auch zweite Hälfte 15. so eine unglaubliche Dichte an musikalischen Genies gegeben hat. Das führt man sich nicht so oft vor Augen, aber wenn man sich jetzt überlegt, in der Klassik, was gab es da so für gute Komponisten, da fallen einem schon ein paar wirklich gute ein, aber halt eben nur ein paar. Und wenn ich Ihnen jetzt sagen muss, was sind die genialsten Komponisten der Renaissance, da kann ich gar nicht aufhören. Da gibt es Josquin des Prez, Heinrich Isaac, Palestrina, Lasso, Cipriano de Rore. Also da kann man wirklich ewig eigentlich weitermachen, und die Qualität der Musik, oder eben auch die Engländer, wie beim Heidelberger Frühling, eben Thomas Tallis, da gibt es aber auch andere, William Byrd. Genau, und das Interessante ist, dass man eben eigentlich in der Qualität der Kompositionen von diesen ganzen verschiedenen Komponisten gibt es gar nicht so große Unterschiede. Also es ist jetzt nicht so, dass man jetzt sagen könnte, so eine Messe von Palestrina, Missa Pape Macelli, die wahnsinnig berühmt ist, die ist deswegen jetzt so viel besser als als eine Messe von Cipriano de Rore. Das muss überhaupt nicht sein, im Gegenteil. Das ist das, was mich da von Anfang an irgendwie fasziniert hat, weil ich das auch als Kind und so und auch bei den Sängerknaben bin ich mit dieser Art von Musik eigentlich gar nicht in Berührung gekommen, sondern das kam erst dann später, so mit ja, 16, 17, 18. Und das war so wie eine völlig neue Welt, die sich da aufgetan hat, die ich noch gar nicht kannte.
Vielleicht, wenn alle Barockopern aus den Archiven gehoben sind und aufgeführt worden sind, dann wird die Renaissance-Musik das neue Barock dann sein auf den Operbühnen. Sie haben den Namen Thomas Tallis genannt, englischer Komponist, der auch eben im 16. Jahrhundert gelebt hat. Der hat um 1570 ungefähr, ich glaube so ganz genau weiß man es nicht, das Stück geschrieben, was Sie in Heidelberg aufführen. Sie kommen zu zweit. Im Originalen sind es 40 Sänger, die auf 8 Chöre verteilt sind. Jeder Chor hat 5 Stimmen, aber ich komme nochmal zurück. 40 Sänger werden da gebraucht, wenn man Spam in Arium diese Motette aufführt. Sie machen das zu zweit. Haben sich da ein bisschen übernommen?
Das werden wir dann sehen. Das war eigentlich eine klassische Schnapsidee, die man sich so überlegt. Wir könnten das eigentlich zu zweit machen. Es kam, inspiriert wurden wir dabei von den King Singers, die zu irgendeinem Jubiläum, was sie mal hatten, so als Scherz diese Motette zu sechst aufgenommen haben. Und da haben eben, weil ich eben auch Tenor singe und mein Basskollege auch eine gute Höhe hat als Bariton, haben wir uns eigentlich überlegt, das könnten wir eigentlich auch zu zweit machen.
Also wir werden das jetzt sicher nicht in alle Einzelheiten erklären können. Etwas Geheimnisvolles von der Technik her auch dabei. Aber Sie singen alle Stimmen, die vorgesehen sind und singen das nacheinander und häufen sozusagen Stimme auf Stimme, Sequenz auf Sequenz. Und das wird in einer elektronischen Einrichtung gesammelt und immer wieder neu zugespielt, sodass sich der Ton von einer Stimme allmählich auf diese 40 Stimmen erweitert. Und dafür brauchen Sie 8 Stunden und das Stück selber ist 10 Minuten lang.
Genau, in unserer Version so 8,5 Minuten ungefähr.
Da singen Sie aber schnell. Also die anderen, die ich gesehen habe, dauern bis zu 12 Minuten.
Ja, das dauert vielleicht auch ein bisschen länger, wenn man wirklich 40 Sänger hat. So eine 40-köpfige Gruppe hat ja auch eine gewisse natürliche Trägheit. Also das ist jetzt kein nicht wertend gemeint. Das Stück ist natürlich für 40 Leute geschrieben und so sollte man es auch eigentlich aufführen. Aber bei uns dauert es halt diese 8,5 Minuten und wir singen eine Stimme nach der anderen. Im Raum sind 16 Lautsprecher verteilt. Warum 16? Weil es eben diese 8 Chöre gibt und wir jeden Chor in Stereo von einer Position aus zuspielen. Und genau wie Sie sagen, es beginnt mit einer Stimme. Da gibt es viele, viele Lücken, viele Löcher, wo totale Stille noch ist. Es ist ein totales Gerüst am Anfang noch, wo man die schlussendliche Pracht, die das dann hat, noch eigentlich gar nicht so richtig erahnen kann. Und dann kommt eine Stimme nach der anderen dazu und man merkt, man erkennt die Motive wieder in den verschiedenen Stimmen. Dann kommen irgendwann in einem Chor die nächste Stimme dazu, sodass man auch mal 2 Stimmen zusammenhört. Das dauert auch relativ lange, bis das überhaupt der Fall ist. Und 8 Stunden dauert es halt einfach rein rechnerisch, weil wir halt 40 Mal diese 8,5 Minuten wiederholen müssen.
So, dass man die Uhr danach stellen kann, wenn man zum Mitternachtsläuten dann aus der Kirche raustritt, aus der Jesuitenkirche während des Konzerts. Haben Sie nichts dagegen, wenn das Publikum auch mal essen geht und wiederkommt? Ist das kein Sakrileg gegen die Kunst?
Nein, überhaupt nicht. Das ist in dem Fall sogar gerade die Idee. Also es war von Anfang an nicht unsere Idee, dass die Leute 8 Stunden lang da sitzen und sich das alles anhören. Es gibt bei jedem Event, das wir bis jetzt gemacht haben, gab es so ein paar, die das tatsächlich gemacht haben. Also das darf natürlich jeder machen, aber die Idee ist es nicht. Die Idee ist, also auch von der Zeit her, von 16 bis Mitternacht, möchte man dazwischendurch auch mal was essen. Und das tun wir auch. Wir machen dann auch irgendwann eine Pause, eine kleine. Also genau, das ist die Idee, dass die Leute gehen und kommen. Und wir hatten das auch schon in anderen Formaten, dass es auch parallel andere Veranstaltungen gab, wo die Leute hingehen konnten.
Trotzdem, also was ich so gehört habe, das ist enorm meditativ. Also man kann sich in sonst was rein versenken. Man kann sich eben auch ins 16. Jahrhundert zurück versenken, in eine wunderbare gotische Kathedrale zum Beispiel. Also es ist, diese Musik hat enorm viel Kraft. Haben Sie die Kraft, auch so lange dabei zu sein und so lange präsent zu sein und zu singen?
Ja, das war für uns natürlich auch vor dem ersten Mal eine große Frage, ob das überhaupt, wie das geht. Wir haben es natürlich geprobt und geschaut, wie das so ist. Aber im Endeffekt kann man das nicht wirklich proben. Man kann diese 8-stündige Sache kann man nicht wirklich simulieren. Das muss man einfach einmal ausprobieren. Und es hat sich dann gezeigt, dass es eigentlich gar nicht, ich war eigentlich vor allem besorgt, dass das stimmlich funktioniert, dass man das stimmlich durchhält, weil man ja doch im Schnitt dann 4 Stunden jeder singt. Aber dadurch, dass wir immer wieder diese Pausen haben, dass quasi einer 10 Minuten, dann wieder 10 Minuten Pause, dann wieder, das ist eigentlich rein von der Stimme her ist es gar nicht so problematisch. Die größere Herausforderung ist eigentlich die mentale Sache, also die Konzentration zu halten über diese 8 Stunden und auch noch nach 6 Stunden um 22 Uhr dann noch in dieser Riesenpartitur in der richtigen Stimme zu bleiben und die richtigen Töne zur richtigen Zeit zu singen und die Pausen richtig zu zählen. Aber da kommt man auch nach einer Weile in so eine Art fast wie eine Trance, wo man das einfach macht, eine Stimme nach der anderen und sich dann selber eigentlich in dieses Werk so versenkt, so wie es das Publikum ja auch kann und soll.
Dabei immer hören zu können, wie diese einzelnen Schichten sich immer weiter auftürmen und es immer weiter zum Ende geht, dass ihr das natürlich auch zugespielt wird und sie das hören können. Das hilft ja wahrscheinlich auch ein bisschen, den Kurs zu halten.
Genau, also wir kennen das Stück natürlich mittlerweile sehr gut. Für uns ist es immer wieder auch erstaunlich, dass man auch nach 37 Stimmen gibt es irgendwo noch eine Stelle, die uns richtig fehlt. Also das ist natürlich für die Leute, die das Stück noch nicht kennen oder noch nicht gut kennen, bei der 37. Stimme, da fehlt nicht mehr viel. Also da ist der Unterschied zur 38. dann nicht mehr sehr spektakulär. Aber für uns, die wir das jetzt schon einige Male gemacht haben, gibt's immer noch irgendeine False Relation oder irgendeine Harmonie, die genau an der Stelle wichtig ist, die genau dann eben noch dazu kommt. Und das sind auch so Momente, auf die wir dann auch hinarbeiten und über die wir uns dann auch sehr freuen natürlich.
Ein Stückchen Ewigkeit sei diese Motette, hat mal jemand geschrieben. Ein Stückchen Ewigkeit. Man kann ganz viele Gedanken dabei haben. Technisch gesehen ein Höhepunkt der Polyphonie, also so viele Stimmen zusammen, das gibt's später eigentlich gar nicht mehr. Vielleicht hören wir mal kurz in den Anfang rein, wie das losgeht. Sind Sie der Erste?
Ich setze ein mit dem Alt. Der Alt vom ersten Chor hat den ersten Ton zu singen.
Und dann, wie das Ganze dann sich anhört, wenn alle 40 Stimmen von Ihnen beiden gesungen worden sind und das aufgenommen worden ist, dann klingt das so.